Branche vor 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Ja, schön, dass wir uns auch heute wieder hören. Und ich freue mich jetzt erstmal auf den Chefredakteur von Reise vor 9, Christian Schmicke.
Und hier ist Sabrina Gander, die Chefin von St. Elmo's Tourism Audio Visions.
Lieber Christian, wer ist denn heute dein Gast?
Thomas Ellerbeck ist Mitglied im Vorstand der TUI und, das kann man wohl mit Fug und Recht sagen, so etwas wie der Cheflobbyist des Konzerns. Er hat aber noch eine weitere Aufgabe und das ist der als Vorsitzender des Kuratoriums der TUI Care Foundation, die sich bekanntlich mit Projekten im sozialen, ökologischen, nachhaltigkeitsbezogenen Bereich auseinandersetzt. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie sich die TUI Care Foundation eigentlich finanziert, wie sie die Kriterien für die Aufnahme von Projekten angeht, welche Erfolge und welche Hindernisse ihr so begegnet sind. Und last but not least unterhalten wir uns natürlich darüber, welche Projekte oder welche Art von Projekten in Zukunft eine größere Rolle spielen sollen. Aufmerksamen Zuhörern wird im Verlauf des Podcasts wahrscheinlich nicht entgehen, dass da eine ganze Menge an Nebengeräuschen zu verzeichnen sind. Das liegt tatsächlich daran, dass es an dem Tag, als ich da war, im Hauptstadtbüro der TUI in Berlin zuging wie im Taubenschlag. Da war vorher eine Veranstaltung gewesen und die Leute waren zum Teil eben noch da und kamen mal rein und haben mal irgendwas gefragt. Und möglicherweise hat man das an der einen oder anderen Stelle auch vernommen. Wenn es denn so ist, es war halt ein Live-Gespräch.
Also ein spannendes Gespräch erwartet uns und wir hören jetzt rein. Hier kommt der Talk der Woche.
Hallo Herr Ellerbeck, schön, dass wir uns treffen. Ja, wir sprechen heute über die TUI Care Foundation und ich fange mal mit einer ganz harten Frage an. Wie finanziert die sich denn bei?
Dass Sie gleich ans Geld denken, aber natürlich ist das wichtig. Wir müssen uns finanzieren und ganz wichtig sind unsere Kundinnen und Kunden, unsere Gäste, die Care Foundation mit Spenden unterstützen, auch bei ihren Reisen unterstützen. Dazu natürlich im Reisebüro kann man auch Partnerschaften übernehmen. Man kann im Hotel Partnerschaften übernehmen, kann auch dem Schiff Partnerschaften übernehmen. Also ganz stark die Kunden, die Kundinnen der TUI und unserer Gesellschaften. Und natürlich arbeiten wir auch mit Institutionen zusammen, die sogar Zuschriftstiftungen machen können. Auf der anderen Seite natürlich auch aus dem öffentlichen Raum. Es gibt Projekte, die mit Partnern wie den Vereinten Nationen stattfinden. Es gibt Partnerprojekte, die mit der Weltbank stattfinden oder natürlich auch in Deutschland mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit oder der GIZ.
Und steuert der Konzern selbst auch seinen Beitrag bei oder ist das alles, ich sage es jetzt mal so, fremdfinanziert?
Der Konzern trägt zunächst erstmal die gesamten Sachkosten. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man auch eine Unabhängigkeit hat, eine Trennung hat. Denn auch die Projekte werden ja nicht vom Konzern festgelegt. Die Projekte werden festgelegt von einem unabhängigen Vorstand, wo heute 4 Personen außerhalb der TUI drin sind. Und ich bin der Vertreter der TUI in diesem Vorstand. Das heißt, die Stiftung ist initiiert worden von der TUI. Die TUI unterstützt auch bei Projekten. Die TUI gibt auch Geld zu einzelnen Initiativen hinzu. Und natürlich, wie gesagt, ermöglicht sie uns den Zugang zu den Gästen, zu den Kundinnen und Kunden, die dann durch ihre Reisen oder durch Ausflüge oder die TUI verzichtet natürlich auch dann bei Ausflugstickets auf einen bestimmten Betrag und sagt, kommt dieser Preis des Tickets gehen x Euro dann an die TUI Care Foundation. Das Ähnliche ist auch bei Buchungen, dass eben im Grunde eine Buchung stattfindet und pro Buchung findet dann auch in einigen Ländern direkt ein Abzug statt, wo dann Geld an die Care Foundation geht. Aber wichtig ist uns natürlich, und das glaube ich auch für den Konzern und auch für die Glaubwürdigkeit der Stiftung wichtig, diese Unabhängigkeit initiiert. Sachkosten werden getragen, wir haben den Zugang zur TUI-Infrastruktur, auch zu Partnern, zu Mitarbeitenden, was sehr, sehr wichtig ist in vielen Projekten. Und dann ist es aber eben die Unabhängigkeit, die unsere Glaubwürdigkeit auch, glaube ich, vor Ort in den Destinationen ausmacht.
Das heißt, wenn es um konkrete Projekte geht, dann hat nicht das letzte Wort CEO Sebastian Hebel.
Die Stiftung ist unabhängig, sie ist von der TUI initiiert. Wir haben einen Vorstand, in dem sind 4 Vorstände außerhalb der TUI. Ich bin der Vertreter der TUI in diesem Vorstand. Wir sind an ganz vielen Orten gestartet mit Projekten, wo das Unternehmen gar nicht präsent war. Ich nenne ein Beispiel. Wir waren in Sansibar mit einem Projekt, ich glaube 4 oder 5 Jahre, bevor dann tatsächlich wir Sansibar im Rahmen unserer Cluster-Strategie als eine große Destination ja auch entwickelt haben, mitentwickeln weiter.
Welche inhaltlichen Schwerpunkte werden von TUI denn bei den Projekten und bei der Projektauswahl gesetzt? Geht es um wirtschaftliche Entwicklung? Geht es in erster Linie um Umwelt, Naturschutz, Artenerhalt oder nachhaltige Sachen wie beispielsweise Klimaschutz?
Das Ziel ist natürlich, Destinationen zu stärken, Urlaubsgebiete zu stärken, insbesondere die auch keine Produktion haben, die keine Bodenschätze haben. Es gibt viele Orte der Welt, wo der Tourismus die wichtigste Einkommensquelle für Familien ist. Und damit hat der Tourismus natürlich auch einen besonderen Stellenwert, wenn es um das Thema persönlicher Wohlstand von Menschen geht, Ausbildung geht, Aufstiegschancen gibt. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, soziale Stabilität von vielen, vielen Ländern der Welt. Und natürlich, wenn man sich auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ansieht, wenn man ansieht, wie der Nachhaltigkeitsbegriff definiert wurde durch Gro Harlem Brundtland, die frühere norwegische Ministerpräsidentin, ist ja immer ganzheitlich zu sehen, sozial, ökologisch und ökonomisch. Alle drei Dimensionen greifen auch eben ineinander und alle drei Dimensionen bestimmen auch den Kern unserer Arbeit. Natürlich geht es um Bildung, Zugang zur Bildung, in der nächsten Stufe Ausbildung. Haben wir einen ganz tollen Exportschlager aus Deutschland, die duale Ausbildung. Die kann man nicht immer 1:1 natürlich übernehmen mit den 3 Jahren Ausbildung, die wir hier in Deutschland haben. Aber dieses Modell einer theoretischen Ausbildung mit Schulungen und der praktischen Ausbildung im Betrieb, das ist ein Exportschlager, egal wo man hinkommt. Ich bin nun häufig mit dem Bundespräsidenten auf Reisen gewesen. Es geht immer wieder darum, wie kann man diese duale Ausbildung in anderen Ländern der Welt verankern. Und diesen Weg gehen wir danach eben auch Arbeitsplätze zu schaffen mit Partnern aus der Destination. Das sind dann, wenn es Hotels sind, nicht nur TUI-Hotels. Das ist auf den Kapverden, das ist unter anderem auch Hilton, das ist auch andere Gruppen, Melia, so dass wir offen sind für alle Partner, weil es geht darum, diese Perspektiven den Menschen aufzuzeigen, dass sie auch selbst in der Hand haben, ihre Zukunft weiterzuentwickeln. Und ich glaube, auch das Bewusstsein für Umweltschutz wächst massiv, wenn man natürlich auch, sag mal, einen Arbeitsplatz hat, ein Einkommen hat und weiß, wie man seine Familie ernähren kann und dann auf der anderen Seite eben auch viel, viel bewusster sein Land wahrnimmt, die Chancen wahrnimmt und dann natürlich auch das Thema Umweltschutz, Artenschutz, Schildkröten sind als Beispiel zu nennen, auch den Kapverden oder auch in Türkei, wo wir eben Projekte haben, wo Schildkröten dann aufgezogen werden, damit sie letztendlich auch sicher den Weg ins Leben nehmen können und nicht nach der Geburt verenden, weil sie möglicherweise nicht ins Meer laufen, sondern an Land gehen.
Das heißt, Sie arbeiten bei diesen Projekten gegebenenfalls auch mit Partnern zusammen, mit denen Sie auf anderen Feldern konkurrieren?
Die Stiftung ist offen für Partnerschaften in den Zielgebieten, weil wir daran glauben, dass wir die Verantwortung für diese Zielgebiete alle gemeinsam haben. Und wenn wir den Nachhaltigkeitsbegriff auch jetzt, sagen wir, noch über die Stiftung herübernehmen, dann muss man, glaube ich, immer sagen, Nachhaltigkeit ist die Lizenz auch für die Zukunft dieser Branche. Wir haben eine Verantwortung für die Destinationen, wo wir Urlauber eine schöne Zeit vermitteln. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diese Destinationen auch gemeinsam erhalten oder wo immer es gewünscht ist. Denn das ist auch wichtig. Wir machen ja etwas, wo wir auch mit lokalen Partnern arbeiten, die diese Unterstützung möchten, wo wir sie gemeinsam entwickeln können. Natürlich, wenn es um Arbeitsplätze geht, Ausbildung geht, ist es vor allen Dingen ja wichtig, wenn Sie eine duale Ausbildung in Anführungsstrichen gemacht haben, dass Sie danach ja auch Ihr Wissen, Ihr Können ausprobieren können. Mhm. Und das ist etwas, was in unseren Hotels oder unseren Hotelmarken stattfinden kann, aber natürlich auch mit Partnern. Und wie gesagt, da haben wir immer offene Arme für alle, die dann auch mitarbeiten wollen. Und da gibt es ganz viele Beispiele auch, wo eben Hotelgruppen, die dann im kommerziellen Bereich des Unternehmens im Wettbewerb vielleicht stehen mit unseren Hotelmarken, dann aber auf der Stiftungsseite natürlich auch mit uns zusammenarbeiten. Und das zeigt ja auch die Unabhängigkeit der Stiftung.
Wie stellen Sie denn sicher, dass die Projekte auch funktionieren und dass sie vor allem auch langfristig funktionieren?
Gut, das Wichtige ist, glaube ich, dass man schon bei der Auswahl der Projekte einen sehr fundierten Auswahlprozess hat. Wir arbeiten natürlich da auch mit Institutionen zusammen, die selber auditiert sind, die wir auch selber in der Regel überprüfen, wo wir auch in der Regel auch vor Ort selber sind. Das hilft natürlich auch, dass die TUI in mehr als 100 Ländern der Welt unterwegs ist als Unternehmen. Dadurch haben wir immer die Verbindung eigentlich auch zur touristischen Industrie in dem Land. Wir kennen dadurch die Hotelvereinigung, wir kennen eigene Mitarbeiter dort, die uns einen Check geben können. Aber wir sprechen mit den Regierungen darüber und natürlich mit internationalen Organisationen, mit denen wir arbeiten, sei es Plan, sei es Mentor, sei es UNICEF in Krisensituationen und natürlich sehr, sehr vielen lokalen Organisationen in den Zielländern und wo wir auch genaue Prüfungen machen und natürlich auch klare Ziele definieren für Projekte. Und die Bildungsinitiativen sind, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Da können Sie nämlich am Ende genau nachvollziehen, wie viele Schüler waren in einer Klasse, wie viele Schüler haben eine Ausbildung gemacht, wie viele haben den Abschluss gemacht, wie viele gehen danach in den Beruf und wie viele und können danach auch ihren Beruf ausüben oder haben ein Hotel dann zwar gewechselt vielleicht, haben eine andere Stelle angenommen, aber ich glaube, man sieht sehr, sehr genau, was sich dort entwickelt. Das Gleiche, wenn wir ein ganz anderes Thema nehmen, die TUI-Wälder. Da kann man natürlich sehr genau die Wälder erstens von der Größe bestimmen, von der Zahl der Bäume. Und wenn ich mir ansehe, Mallorca TUI-Wald ist ja schon weit vor der Gründung der TUI Care Foundation initiiert worden, damals noch von der TUI mit Harald Zeiss auch zusammen. Dieser Wald wird jetzt gerade verdoppelt von der Größe. Der Wald besteht seit 10 Jahren. Wir haben jetzt gerade die nächsten Flächen dort ausgewiesen. Da werden wir nachher sehr genau sehen, wie viele Bäume dort auch wirklich gewachsen sind.
Das waren jetzt alles Beispiele, wo der Erfolg tatsächlich relativ leicht messbar ist, wie mir scheint. Gibt es denn auch Projekte, bei denen das schwieriger ist, zu messen, ob die erfolgreich sind oder nicht?
Zunächst ist es, glaube ich, erstens immer wichtig, man hat eine Projektidee. Entweder haben wir sie selber im Vorstand, weil eben im Vorstand der Stiftung, weil eben die Vorstandskollegiale einen engen Bezug haben zum Tourismus. Also einer der Vorstandskollegen ist zum Beispiel Frank Ostamt von ECTA, der Präsident von ECTA, vom Europäischen Reiseveranstalterverband. Wir kennen alle die Destinationen, sind alle in Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern dieser Länder. Wir werden von Institutionen, Nichtregierungsorganisationen angesprochen. Das ist der erste Teil. Also dann gibt es den Teil, wo auch Mitarbeitende Vorschläge natürlich machen von uns, aber auch extern Kundinnen und Kunden machen teilweise Vorschläge. Ich glaube, es ist erstmal immer wichtig zu analysieren, welchen Bedarf gibt es, welche Herausforderungen gibt es in einem Land und dann sich der Aufgabe zu nähern. Und dann stellt sich meistens erst heraus, ist es jetzt einfacher oder ist es schwieriger? Oder glaube ich daran, dass es tatsächlich eine echte Herausforderung ist? Als Beispiel die damalige Tourismusministerin von Griechenland, Elena Koutoura, die heute im Europäischen Parlament ist. Sie sprach uns vor, ich würde mal sagen, 8 Jahren an und sagte, es wird zu viel Wein, es werden zu viele Oliven aus Griechenland in die Nachbarländer exportiert und die kommen dann wiederum als Produkte dieser Länder zurück. Sie werden dort veredelt. Unsere Leute sind nicht in der Lage, Hotels und auch Supermärkte zu beliefern. Dann haben wir uns natürlich schon die Frage gestellt im ersten Moment, was können wir wirklich leisten? Ist das wirklich eine Herausforderung, der wir uns annehmen können? Wartet man darauf, dass eine Stiftung, die von einem deutschen Konzern initiiert wurde, in Griechenland mit Vorschlägen kommt, wie sie ihren Wein und ihre Oliven am besten vermarkten können? Sie hat uns dann sehr schnell überzeugt und sie hat uns sehr schnell auch zusammengebracht mit den ganzen Olivenbauern und den Farmern und so weiter. Dann haben wir irgendwann auch erkannt, wo das Problem lag. Es war eigentlich ein Problem, was wir auch aus deutschen Weinanbaugebieten teilweise kennen. Die Zielgebiete oder die Destinationen waren zu klein im Grunde für die Vermarktung. Jeder Bauer hatte zu wenig Fläche. Am Ende haben wir dann auch als Nicht-Experten in der Landwirtschaft uns da eben rangemacht, haben dann festgestellt, eigentlich ist es so etwas wie eine Genossenschaft in Deutschland, dass also verschiedene Landwirt oder in dem Fall Olivenbauern, Weinbauern enger zusammenarbeiten, zusammenrücken, Dinge zusammen auf den Weg bringen und dann auch gemeinsam in die Vermarktung gehen. Und dann kriegen sie auch genug, Zugang zu Hotellerie, zu Restaurants und auch zu Supermärkten, um ihre Produkte vor Ort zu vermarkten. Also das war durchaus ein Prozess, der mehrere Schritte hat. Und natürlich stellen wir uns dann immer die Frage, wie skaliert das Ganze? Wir wollen ja nicht ein Projekt hier machen und das dann nur abschließen, sondern wenn es eine Herausforderung, eine Fragestellung an einem Ort gibt, gibt es die wahrscheinlich ja auch woanders. Man muss sie nur anpassen. Und daraus ist dann zum Beispiel dieses Programm entstanden, Feel to Fork. Wie können wir mehr lokale Produkte, lokale Herstellung erstens selber ankaufen oder in den Markt bringen, damit ja den Gästen letztendlich anbieten. Und damit haben eigentlich zwei Seiten etwas, nämlich die lokalen Produzenten. Wir stärken die lokalen Produzenten auf der einen Seite. Die Gäste wollen ein authentisches Erlebnis haben. Auch die Gäste freuen sich, wenn sie lokale Produkte bekommen können. Und damit am Ende muss man sagen, wenn ich es schaffe, damit auch lokale Produzenten zu stärken. Das heißt, ich sichere lokale Arbeitsplätze in der Destination ab. Das stärkt natürlich auch insgesamt die Akzeptanz des Tourismus in diesen Ländern, weil die Menschen merken, sie profitieren letztendlich vom Tourismus. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein Gedanke, wenn wir an die ganzen Diskussionen über Overtourism an verschiedenen Orten denken. Da geht es ja immer um das Thema Housing auf der einen Seite, aber auch am Ende die lokale Teilhabe. Wie können lokale Betriebe, die Menschen vor Ort mehr vom Tourismus profitieren? Und das ist uns, glaube ich, mit diesem Projekt Feel to Fork gelungen. Erstmal in Griechenland und wir haben es dann in anderen Ländern, zum Beispiel auch auf den Kapverden, wo es keine Weinreben und auch keine Oliven gibt.
Na klar.
Dann aber mit Gemüse und Obst eben ausgeweitet, ausgerollt. Und da sieht man eben auch sehr schön, wie dann Projekte skalieren können, die man an einer Stelle erprobt hat.
Wie konsequent ist denn die TUI als Unternehmen, wenn es um die Förderung solcher Projekte wie Feel to Fork, also um die Förderung von Kreislaufwirtschaft und um die Förderung der lokalen Landwirtschaft geht? Geht sie da mit gutem Beispiel voran?
Es war immer möglich, werden gerade Projekte der TUI Care Foundation auch im Konzern berücksichtigt. Also das auf den Kap Verden, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil wir da eben zunächst ja den Anbau überhaupt starten mussten von Obst und Gemüse. Und dann auch, wenn man das bloß mit Bewässerung, dass ich genug Stromversorgung habe, dass wir Energie produzieren, dass wir dann angefangen haben zu pflanzen. Und natürlich haben wir uns von Beginn an die Frage gestellt, wie das mit der Vermarktung funktioniert. Zum einen wollten wir natürlich diese Produkte auch den Menschen zur Verfügung stellen. Also es gibt die Produkte auch auf dem Wochenmarkt zu kaufen für die Bürgerinnen und Bürger der Kap Verden, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist. Aber dann haben wir uns natürlich ganz, ganz schnell die Frage gestellt, wie kann man das auch mit den Hotels, mit den Touristen zusammenbringen? Und da waren natürlich unsere Hotels bei Rio, bei Robinson, TUI Blue von Beginn an unsere Partner. Und dann haben wir es geöffnet, eben für die anderen Hotelmarken auch, die dort vorhanden sind. Und das versuchen wir immer möglich, lokale Produkte natürlich in unseren Kreislauf zu integrieren.
Sie haben jetzt zuletzt in der Regel Regionen genannt, in denen die TUI sehr aktiv ist. Ne? Beispielsweise Griechenland, griechische Inseln, die Kapverden, aber auch Sansibar, wo ja das Engagement doch Stück für Stück weiter zunimmt. Ist denn die Arbeit der TUI Care Foundation an die Präsenz der TUI Group vor Ort gebunden oder gehen Sie auch in andere Ecken der Welt?
Nein, da gibt es ganz, ganz viele Destinationen, wo wir sind, wo die TUI selber nicht stark ist oder noch nicht stark ist. Mhm. Die Herausforderung ist eigentlich immer die, dass wir sagen, wo kann der Tourismus die Lebensbedingungen der Menschen verbessern? Wo kann der Tourismus letztendlich helfen, dass Menschen in Arbeit kommen, dass Menschen eine bessere Ausbildung bekommen, unabhängig davon, ob die TUI dort ist? Und ein Beispiel ist eben Sansibar, da war die TUI Care Foundation viel, viel früher, als es die TUI war. Okay, niemand wüsste auch, dass wir dann irgendwann dorthin gehen. Aber die Care Foundation hatte, glaube ich, 4 oder 5 Jahre vorher bereits ein Projekt, was uns von einem Projektpartner empfohlen wurde, wo wir dann das Potenzial gesehen haben, natürlich in Afrika, was gerade auch dort entwickelt werden kann. Daraus sind Projekte dann wie Zero Waste entstanden, wo die Menschen wir nennen es Upscaling, wo sie also im Grunde Produkte, die als UNRWA teilweise an den Stränden liegen, dann in echte Produkte verwandeln. Da muss man sagen, mit großer Kunst in Sansibar entstehen auf einmal Tische, da entstehen Gläser, Windlichter aus, was wir nennen würden, Altglas. Ja, ich habe mir das angesehen dort auf in dem Projekt. Da sind Berge von Glas, die gesammelt werden von den Menschen am Strand, die sonst entsorgt werden müssten, die dann tatsächlich wieder in den Kreislauf gebracht werden. Das sind eben erstmal tolle Projekte. Aber wie gesagt, wir waren dort viel, viel früher als die TUI auf Sansibar war.
Nun gibt es ja Gegenden auf der Welt und Gesellschaften, bei denen die politischen und gesellschaftlichen Strukturen aus westeuropäischer Sicht vielleicht nicht ganz einfach sind. Wie geht man damit um, wenn es um kulturelle Unterschiede geht, beispielsweise? Hier gilt es dann ja zu überbrücken. Und wie arbeitet man, wenn es denn erforderlich ist, mit Regierungen zusammen, mit denen man vielleicht ansonsten eigentlich nicht so viel zu tun haben möchte?
Ich glaube, das Wichtigste ist, das habe ich sehr früh gelernt in meiner Zeit, als ich mit Bundeskanzler Herzog zusammengearbeitet habe. Für ihn war ein ganz großes Thema der Dialog der Kulturen, unabhängig von Religion, von kulturellen Unterschieden. Und das Wichtigste war eigentlich, dass man über Unterschiede etwas weiß. Wenn ich weiß, warum der andere sich anders verhält, macht es mir vielleicht auch weniger Sorge. Ich glaube, das ist etwas, wo diese Industrie eine riesen Friedensindustrie ist und viel, viel bewirken kann. Wenn man mit offenem Auge und mit Interesse in ein Gastland geht und Interesse an den Menschen hat, dann kriegt man, glaube ich, auch manchmal einen anderen Blick auf ein Land und kann auch als guter Botschafter natürlich dessen, was man erlebt und erfahren hat, wieder damit nach Hause gehen. Und vor Ort ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man natürlich auch die kulturellen, die religiösen Gepflogenheiten eines Landes respektiert. Ich glaube, diese Debatte haben wir ja auch in der Diskussion in Oratoren immer, wo ich immer sage, wir sind Gast in einem Land und wir sind Gäste und können unterstützen in Projekten. Aber es ist natürlich auch so, dass Tourismus, glaube ich, wenn ein Land sich öffnet, wenn Gäste kommen von außen, insgesamt offener wird. Das kann man an ganz vielen Stellen auf der Welt sehen. Ich glaube, beide Seiten profitieren voneinander, wenn man sich mit Respekt begegnet. Und ich glaube, das Wichtigste ist eben Respekt gegenüber den Menschen in einem Urlaubsland, die einen willkommen heißen.
Sie haben gerade selber das Thema Overtourism angesprochen und Vorbehalte, die es in der Bevölkerung ja einige auch sehr beliebter Reiseziele gegenüber dem Tourismus mittlerweile gibt. Kann da eine Organisation wie die TUI Care Foundation dem etwas entgegensetzen?
Mein Eindruck ist, dass die Menschen nicht Vorbehalte gegenüber dem Tourismus per se haben. Das sind auch die Ergebnisse, die wir, aus Gesprächen, die wir im vergangenen Jahr oder diesem Jahr auf den Balearischen Inseln hatten. Es war immer die Frage, wie der Einfluss auf die lokale Bevölkerung, zum Beispiel fehlender Wohnraum. Das ist aber eigentlich auch kein Thema, was nur Mallorca dann betroffen hat. Das betrifft ja genauso München, Berlin und große Städte in Deutschland. Das kennen wir hier auch, wenn also Wohnraum nicht mehr in ausreichendem Maße zur Verfügung steht oder nicht mehr bezahlbar ist für viele Menschen. Das Feedback, was wir aus unseren Gesprächen auf Mallorca insbesondere hatten im letzten Jahr, war, wir wollen den Tourismus, aber es gibt Herausforderungen, die müssen gelöst werden. Das sind häufig Aufgaben, die lokale Politik auch lösen muss. Und zum anderen, wenn ich mir jetzt den organisierten Tourismus angucke, wofür ja die Veranstalter stehen, die Hotels sind in der Regel in Gebieten gebaut worden, die speziell dafür ausgewiesen wurden. Die Hotels haben Auflagen in alle möglichen Richtungen. Und häufig ist es ja so, dass Wohnraum natürlich umgewandelt wird in Unterkünfte, die vermietet werden, die fehlen dann auf der einen Seite für die lokale Bevölkerung oder die Preise steigen, sie werden verkauft zu höheren Preisen und auf der anderen Seite verändert sich ja häufig auch das Wohnviertel. Wenn es Wohnviertel war, wo lokale Gesellschaften gelebt haben, wo die Einheimischen in Anführungsstrichen ihr Zuhause hatten, ihre Kultur pflegen konnten. Mir sagte auf Teneriffa jemand, dann kostet eben der Kaffee nicht mehr 1,50, dann kostet er den Touristenpreis von 3,50. Und das sind, glaube ich, diese Veränderungen, wo man zu Maß und Mitte finden muss. Und aber der Tourismus, der organisierte Tourismus, wo Gäste auch vom Flughafen in der Regel Bus fahren, nicht jeder individuell mit einem Mietwagen, wo man eben in Hotels wohnt, die dafür gebaut wurden, an Orten, die dafür ausgewiesen wurden, wo der organisierte Tourismus eher, ich glaube, Teil der Lösung als Teil des Problems ist. Aber wichtig ist es, dass man mit den Regierungen der Zielländer das offen diskutiert, aber eben auch mit denen, die betroffen sind. Und wir haben einen sehr offenen Dialog geführt mit der Zivilgesellschaft auf Mallorca, das heißt mit den Gewerkschaften, mit den Vertretern der lokalen Produzenten, also wo es um den Anbau von auch Gemüse, die Verkaufung von Gemüse, alles, was lokal auf der Insel produziert wird, geht, aber auch mit NGOs. Also wir haben auch mit den NGOs vor Ort gesprochen. Und man kann, glaube ich, auch gerade gut auf Mallorca jetzt sehen, da ist ja ein Bürgerdialog gestartet worden, wo die Zivilgesellschaft eingebunden ist, wo die Regierung verschiedene Themenfelder zur Diskussion gestellt hat, wo alle Bürgerinnen und Bürger auch online ja aufgefordert wurden, sich zu beteiligen und ihre Vorschläge machen konnten. Ich glaube, das ist ein Dialog, den hat es viele Jahre nicht gegeben. Und das wurde uns zum Beispiel von der Zivilgesellschaft gesagt. Die haben gesagt, es ist toll, dass ihr als TUI kommt. Das hat es jahrelang nicht gegeben, dass die Politik diesen Dialog hier organisiert. Ihr seid von euch ausgekommen. Das ist so. Wir sind damals tatsächlich direkt auf die verschiedenen Gruppen zugegangen, sowohl eben der Zivilgesellschaft, wie natürlich auch Hoteliers und Restaurantverbände, aber auch NGOs, um zumindest zu verstehen, wo sind die Ansatzpunkte und welchen Beitrag können wir ja auch leisten vielleicht.
Dass die TUI das Thema Dialog intensiv angegangen ist, ist mir in der Tat auch nicht entgangen. Also ihr berichtet ja auch immer schön darüber. Da macht ihr tatsächlich einiges, was das angeht. Man hat aber insgesamt doch manchmal den Eindruck, dass da so ein bisschen in der Branche so ein Blame Game gespielt wird. Ne? Also dann sind es die Airbnbs oder die Bookings dieser Welt, die das Problem verursachen und die anderen sagen, nee, wir haben nichts damit zu tun. Glauben Sie, dass insgesamt in der Tourismusbranche das Problembewusstsein für diese Thematik ausreichend ausgeprägt ist?
Ich glaube schon, dass sich alle der Herausforderung stellen. Und jeder muss ja auch seinen Weg finden, wie er letztendlich den Dialog sucht. Wir suchen ihn ja auch teilweise, das wird auch gar nicht veröffentlicht. Wir berichten über natürlich über Gespräche, die wir geführt haben. Aber wir haben auch viele Gespräche danach geführt. Sebastian Riebel und ich waren mehrmals an der Universität in Palma. Wir haben, wie gesagt, auch mit NGOs gesprochen, wo wir uns ganz bewusst entschieden haben, das nicht zu veröffentlichen, weil wir auch möglicherweise nicht jetzt die Vertreter dieser NGOs in eine Situation bringen wollten, dass sie sich dann vielleicht rechtfertigen müssen. Warum sprechen sie mit der Industrie? Wir haben also viele, viele Gespräche auch im Hintergrund geführt, um erstmal auch unser Bild abzurunden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, bevor man mit einer Antwort rausgeht, dass man selber erstmal die Fakten für sich selber sortiert oder zumindest alle Argumente gehört hat. Und wenn man die Argumente gehört hat, kann man ja auch gucken, wie man was gewichtet. Und natürlich kann man vor allen Dingen auch besser, glaube ich, bewerten, was kann mein Beitrag sein. Und bei uns ist ja zum Beispiel auch so, dass man jetzt gibt ja keine neuen Hotelprojekte auf Mallorca. Und ich würde nicht sagen, dass es ein Blaming vielleicht in die eine oder andere Richtung ist. Ich glaube, jede Form des Tourismus hat seine Herausforderungen auf den Inseln. Und glaube ich, wichtig ist es, den Menschen vor Ort zuzuhören. Die müssen am Ende entscheiden, welchen Tourismus sie wollen, wie viel Tourismus sie wollen und wie sie den Tourismus gestalten wollen. Denn häufig, wenn wir hier irgendwo hinkommen, das gilt, glaube ich, für alle in der Branche, ist es ja so, dass der größte Wunsch ist, dass wir die Saison verlängern. Da ist zum Beispiel aus meiner Sicht eine ganz, ganz große Chance drin. Das ist ja etwas, ich bin jetzt seit 12 Jahren bei der TUI, das kenne ich eigentlich aus allen Gesprächen mit Ministern, sei es in Griechenland, sei es in Spanien, wo auch immer. Wie können wir die Saison verlängern? Da können wir, glaube ich, als Industrie unseren Beitrag leisten. Aber da haben natürlich auch die Unternehmen vor Ort, die Regierungen vor Ort, die Lokale, alle ihre Herausforderungen, denn wenn Restaurants geschlossen sind, wenn Hotels geschlossen sind, dann kommen die Gäste halt einmal im Winter, aber nicht wieder. Also insofern ist das etwas, wo man, glaube ich, gemeinsam ernsthaft dran arbeiten muss. Wir sehen da eine Chance, dass man die Saison auch entzerren kann, dass man tatsächlich in der sogenannten Shoulder Season, Februar sind wir bis April und dann wiederum auch bis zur Weihnachtszeit, an vielen Orten auch im Mittelmeerraum mehr machen kann. Aber ich glaube, da müssen beide Seiten eng zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, ein Stück, was entstanden ist aus dieser Debatte der letzten 2 Jahre auch über Overtourism, dass es da mehr Dialog zu gibt und da auch, auch Experimente vielleicht in der einen oder anderen Art Form stattfinden. Früher ist da viel mehr darüber geredet worden, als dann, dass da etwas sich tat. Denn wie gesagt, das Beispiel, es gibt viele Inseln, wo dann doch im Oktober in der Vergangenheit die Restaurants und die Hotels zu hatten. Und dann gab es natürlich auch nicht sehr viel oder Museen zu hatten, sodass die Gäste auch nicht viel erleben konnten. Also die Entzerrung der Saison ist sicherlich ein Ergebnis, was sich entwickeln könnte und was doch auch im Sinne und zum Nutzen aller wäre.
Dann lassen Sie uns vielleicht doch noch einen kleinen Blick auf die Zukunftsperspektiven der Stiftung werfen. Gibt es irgendwelche Themenfelder, die Sie künftig stärker adressieren wollen, als Sie das bisher getan haben?
Wir haben ja verschiedenste Projekte, sagt sie schon seit Beginn, also gerade das Thema Ausbildung und Bildung, wo wir jetzt verstärkt tatsächlich uns engagiert haben, ist im Bereich der Gründung, gerade auch in den sogenannten Least Developed Countries und das ist, glaube ich, auch ein ganz schönes Beispiel, wenn man da wieder auf die Kapverden schaut, die habe ich ja schon ein paar Mal heute erwähnt. Die Kapverden gehörten bis 2006, 2007 zu den sogenannten Least Developed Countries der Welt, also den am wenigsten entwickelten Ländern. Und sie haben eben durch den Tourismus den Sprung aus dieser Ländergruppe geschafft. Sie haben also es geschafft, die wirtschaftliche Entwicklung so voranzutreiben, dass sie in eine andere Kategorie gerutscht sind. Das heißt, es gab bessere Perspektiven für die Menschen, es gab bessere Ausbildung, es gab bessere wirtschaftliche Möglichkeiten. Und diesen Teil unterstützt natürlich insbesondere auch, wenn Firmen gegründet werden, wenn Menschen sich selbstständig machen. Also wir sind sehr stark dabei, solche Projekte zu unterstützen, wo Menschen sich im Umfeld des Tourismus dann auch eine eigene Existenz aufbauen können. Wir haben gerade mit Mentor in Tunesien und Ägypten solche Projekte gestartet, wo wir auch Frauen ganz besonders ermutigt haben, unterstützt haben, in die Selbstständigkeit zu gehen. Auch durch Mentoring-Programme, aber eben auch tatsächlich dann durch Wettbewerbe, wo wir dann mal auch Pitches gemacht haben, wo man seine Projektideen einbringen konnte und dann wenn natürlich auch als Gewinner davon hervorgehen konnte. Also ich glaube, das Thema Gründung wird nochmal etwas sein, wo wir einen ganz großen Punkt setzen wollen für die Zukunft. Da haben wir auch gerade mit United Nations Tourism in Doha etwas aufgesetzt, wo wir einen Fonds, der ja mindestens 10 Millionen Euro bereitstellen soll, bis 2030 entwickelt haben, wo wir auch mit Partnern arbeiten, wo wir auch mit auch wiederum mit dem BMZ arbeiten, aber auch mit anderen internationalen Organisationen. Und diesen Teil der Stiftung kann ich mir sehr gut vorstellen. Das muss natürlich am Ende das der Vorstand der Stiftung entscheiden, also auch die anderen Kollegen. Aber ich glaube, das sind Dinge, die wir gemeinsam diskutieren. Wie können wir da mehr erreichen? Und natürlich das ganze Thema Perspektiven, auch für junge Menschen, weil das darf man nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, dass es schon sehr, sehr früh, ich nenne es mal, diesen Tagesablauf gibt. Man geht in die Schule, der Beginn der Unterrichtsstunde ist 8 Uhr, 8 Uhr ist 8 Uhr. Dann lerne ich tatsächlich eben auch einerseits natürlich Allgemeinwissen, Allgemeinbildung, auf der anderen Seite aber auch Dinge, die vielleicht für einen Beruf im Tourismus von Interesse sind, wichtig sind. Da, glaube ich, hat der Tourismus auch nochmal eine ganz, ganz große Chance, weil es ja eine Zusammenarbeit zwischen Kunde und Mensch ist, zwischen Kunde und Mitarbeiter des Hotels ist. Also es ist etwas, wo man, glaube ich, Skills, würde man es im Englischen nennen, erfährt, die einem auch in anderen Berufen helfen können. Also ich glaube, eine Arbeit oder eine Ausbildung im touristischen Umfeld ist eine Investition in das Leben von Menschen, weil sie das auch in anderen Branchen später einbringen können, ja. Weil sie lernen, mit Menschen zu arbeiten. Und das ist eine, glaube eine große Bereicherung und das ist aber auch eine Riesenchance für ganz viele Berufsbilder. Insofern hat der Tourismus, glaube ich, gerade in Ländern, die im Bereich der Entwicklung sind, least less developed, eine ganz große Katalysatorenwirkung auch.
Lieber Herr Ellebeck, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Ja, ich danke auch herzlichen Dank und hoffen wir auch bald mal in einem der Projekte. Wir sind herzlich willkommen.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.